diese Idee einer vermeintlich gesunden, nicht behinderten Gesellschaft ist sowieso maximal naiv. Wir müssten viel mehr überlegen, wie man eine Gesellschaft gestalten kann, in der es egal ist, wie du auf die Welt kommst und es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, die Ziele zu erreichen. Wenn man jetzt fragt, was hat es gebracht, was hat es bewirkt? Ich habe schon den Eindruck, ich lese seltener die Floskel, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt oder leidet an, aber sie kommt noch zu oft vor. Inklusion bedeutet immer auch Auseinandersetzung, bedeutet immer auch Finden von Kompromissen, bedeutet auch Streit, Konflikt, Meinungsverschiedenheiten, an denen wir gemeinsam wachsen werden, als Klassengemeinschaft, als Gesellschaft, aber es ist nicht Bullabü.
Ja, herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Zukunftgerecht-Talk. Mein Name ist Christian Krell, ich darf diesen Podcast moderieren und ich mache das gerne, weil wir Gespräche unter Freunden führen wollen, so wie man das unter Freunden macht, offen, ehrlich, manchmal vielleicht auch kritisch, aber immer einander zugewandt. Und ihr, die ihr diesen Podcast häufiger hört, ihr wisst, dass ich unsere Gäste immer kurz anmoderiere und ein, zwei Stichpunkte zu ihrem Leben sage. Und das wird mir heute leider nicht gelingen, weil man zu unserem heutigen Gast so unfassbar viel sagen kann. Ich kann das nicht kurz machen. Er ist Journalist, er ist Moderator, er ist Autor, er ist Co-Autor, er ist sogar Kinderbuchautor. Wir haben ja darüber in der Öffentlichkeit debattiert, über diesen Berufsstand. Er ist Quartiersmeister, er ist ständiger Projektideenproduzent, er ist Aktivist, Preisträger, Interviewpartner. Herzlich willkommen, Raoul Krauthausen. Schön, dass du da bist und neben alledem noch Zeit für uns findest.
Ja, danke für die Einladung. Bin gerne dabei.
Das freut mich richtig. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut und will wie immer einsteigen mit der Frage nach einem Ort der Gerechtigkeit. Unsere Gäste, die fragen wir gerne danach, gibt es sowas wie einen bestimmten Ort, der mit ihrem Engagement für eine andere Welt zusammenhängt. Gibt es sowas bei dir? Hast du so einen tatsächlichen Ort, den du mit den Anfängen deines Engagements verbindest?
Also jetzt nicht unbedingt mit meinem Engagement verbinde, aber ich bin immer wieder jemand, der gerne in irgendwelchen, keine Ahnung, Bahnhöfen, Flughäfen oder Hotels hinter jede Tür guckt, die nicht verschlossen ist. Und bin immer auf der Suche nach schönen Orten, die mich nicht zwingen zu konsumieren. Also wo ich irgendwas kaufen muss oder Kaffee kaufen oder irgendwas. Meistens sind ja die schönen Orte, wo man konsumieren muss. Und vor einigen Jahren habe ich mich wieder neu verliebt in Bibliotheken. Weil das ist irgendwie so ein schöner Ort, da kann man einfach sein, da musst du nicht konsumieren. Du kannst sogar ohne Ausweis einfach reingehen. Ja, du brauchst nur den Ausweis, wenn du was leihen möchtest. Und dieser Ausweis kostet 10 Euro im Jahr. Wo ich dann denke, so, das ist wirklich mal ein geiler Ort, wo auch der Kaffee relativ günstig ist, wenn du einen brauchst. Internet ist umsonst, es regnet nicht, es gibt Toiletten. Man kann da super gut arbeiten, es ist eher still. Es läuft keine Dudelmusik im Hintergrund. Und da bin ich jetzt auf der Suche nach den schönsten Bibliotheken in Berlin. Und es ist wirklich, es gibt sehr schöne Bibliotheken. Die meisten sind leider sehr weit weg, nicht in meinem Kiez. Aber ja, das sind, glaube ich, sehr schöne Orte, von denen es viel zu wenige gibt. Ich glaube, Parks könnte man auch dazu zählen, wo man nicht gezwungen wird zu konsumieren. Oder die Kirche, auch oft auch der Sport. Mhm. Diese Orte werden weniger. Ich glaube, man nennt es dritte Orte.
Mhm. Ja.
Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir die erhalten und ausbauen, damit wir Gelegenheiten bekommen, einander zu begegnen.
Ja, öffentliche Räume, ne, jenseits des Konsums. Hast du eine Lieblingsbibliothek? Wir müssen aufpassen mit Empfehlungen, damit die nicht geflutet werden, aber ich bin trotzdem ganz neugierig.
Also ich bin gespannt, ob das klappt in Berlin. Die wollen ja die Galerie Lafayette mit der zentralen Landesbibliothek erfüllen. Ob das klappt, weil bisher gibt es irgendwie nur Fans von dieser Idee, aber es kostet wohl Geld. Und Berlin ist ja chronisch pleite. Wahrscheinlich wird es wieder an irgend sowas Komischem scheitern. Aber das, glaube ich, kann ein sehr, sehr geiler Ort werden. Ansonsten, ich habe früher in meiner Uni, haben sie eine neue Bibliothek aufgemacht, die Volkswagen-Bibliothek, die zusammen mit der UdK und der TU betrieben werden. Und das ist, glaube ich, eine der hässlichsten Bibliotheken, die ich kenne.
Okay.
Weil die heißt nicht nur Volkswagen-Bibliothek, sondern sie sieht auch aus wie ein Parkhaus. Und
ich verstehe.
Es ist unfassbar laut, hell, kalt. Also ich frage mich wirklich so, we had one job. Das Ding ist neu gebaut worden. Es war gebaut als Bibliothek und dann macht ihr so einen Scheiß dahin. Also richtig Volkswagen-Style.
Ich kenne die nicht, aber in meinem geistigen Bild riecht es so ein bisschen nach Abgasen jetzt in dieser Bibliothek.
Ja. Nee, das nicht, aber du kennst doch, ich meine, jeder Neubau sieht inzwischen aus wie ein Parkhaus. Das ist innen nicht mehr verkleidet, es ist alles dieser Stahlbeton, Glasfenster, Glasfronten, die auch viele Nachteile haben, was, ja, keine Ahnung, Energieeffizienz angeht. Das Gebäude hat keinen Handyempfang, was richtig dumm ist, wenn du Student bist und da irgendwie das Internet brauchst. Also es ist einfach schwierig.
Also es ist nicht leicht. Und also wenn ihr da draußen noch den Bibliothekstipp habt für Raul Krauthausen, schickt ihn uns. Wir freuen uns.
Ich finde, man sollte grundsätzlich Gebäude bauen. Und die Leute, die sie gebaut haben, die müssen mindestens eine Woche da drin verbracht haben. Einfach damit die mal merken, was sie da gebaut haben und verantworten. Weil oft ist es ja so, ja, habe ich halt gebaut, wohne ich halt nicht drin, ist mir doch egal. So fühlt sich das oft an.
Das ist ein fairer Deal. Noch ein Geheimtipp. Ich habe eine Zeit in Skandinavien gelebt. Es gibt in Helsinki, falls irgendjemand oder du mal da bist, eine wunderbare öffentliche Bibliothek, die tatsächlich so ein öffentlicher Begegnungsraum ist.
Was richtig cool ist, an Flughäfen oder auch an Bahnhöfen gibt es manchmal die Gebetskapellen. Also einfach, wo man beten kann. Und da sind ja dann alle Religionen vereint unter einem Dach oft. Und das sind Orte, wo du nicht konsumieren musst. Es ist warm, es ist ruhig. Du kannst auf den Zug oder Flugzeug warten. Und du bist meistens allein, weil wenig Leute beten. Und das finde ich, diese Orte macht Spaß zu finden.
Also ich sehe schon, dieser Podcast wird was machen mit mir. Allein mein Reiseverhalten wird sich ändern.
Raul. Aber ich bin auch jemand, der sich gerne Leistungen erschleicht. Das habe ich mal in einem anderen Podcast gebeichtet. Ich war auf Teneriffa im Urlaub. Und das Hotel gegenüber war geiler als unseres. Und das ist natürlich richtig scheiße, wenn du dann so auf das schönere Hotel guckst. So.
Du guckst die ganze Zeit darüber, ne?
Du guckst die ganze Zeit da drauf. Und ich meine, unser Hotel war nicht doof, ne? Aber es war halt ein Stern schlechter. So. Und ja, da habe ich überlegt, wie kommst du jetzt quasi an die Leistungen dieses anderen Hotels for free? Und es geht. Es geht tatsächlich. Ja, du musst einfach mit einem Bademantel rüber. Und wenn es geht, über die Tiefgarage rein. Also nicht an der Rezeption vorbei, sondern über die Tiefgarage und dann nicht einfach immer so durchsneaken, wenn jemand anderes auch gerade durch will. Und das war so eine riesige Hotelkette und die hatten dann so den Gästen scheinbar so Bändchen gegeben, so Armbändchen. Irgendwie jeden Tag eine Farbe und irgendwie war gerade die Farbe gelb. Und dann lag da so ein Bändchen rum. Und dann habe ich mir halt genommen und dann konnte ich halt for free Cocktails trinken und im Pool liegen und so. Und dann bin ich wieder gegangen. Ja.
Ganz wichtig, mit großer Selbstverständlichkeit das einfach.
Ja, genau. Souveränes Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit. Da hat keiner was gesagt.
Sehr beeindruckend. Und ja, ich bin ganz gespannt, wozu das...
Ich frage mich, ob das illegal ist. Also das ist schon, ne?
Das will ich...
Grauzone.
Will ich rechtlich nicht abschließend beantworten.
Auch richtig gut, die Hotels finden, wo du morgens frühstücken kannst, ohne die Zimmernummer sagen zu müssen.
Ja.
Gibt es auch so ein paar, je mehr Sterne, desto wahrscheinlicher. Ja, so bei Motel One, da fragt man dann schon eher nach der Zimmernummer. Aber so in einem Fünf-Sterne-Hotel einfach souverän reingehen und sagen, ja, ich gehöre zum Tisch da hinten und dann einfach essen.
Es gibt so viele lebenspraktische Hinweise schon jetzt in dieser Folge.
Es gibt ein Buch, das heißt Berlin für Arme.
Ja.
Da habe ich sehr gefeiert. Da gibt es am Ende so ein Index, wo dann drin steht, welche Botschaft Nationalfeiertage feiern, an welchem Tag. Und da gibt es auch oft Essen umsonst.
Ich kann den St. Patrick's Day in der irischen Botschaft empfehlen.
Siehst du?
Ja, sehr üppig auf allen Ebenen. Raul, ich will mit dir über dein Engagement reden.
Ach so.
Und ich will auch darüber reden und finde es spannend, weil du ja beschreibst, dass dieser Weg zu deinem Engagement keine Selbstverständlichkeit war. In deinem Buch, wer Inklusion will, der findet einen Weg, wer sie nicht will, der findet Ausreden. Und da beschreibst du ja, wie ich finde, sehr, sehr eindrucksvoll, dass dieser Weg zum Aktivismus lang und schmerzvoll war, ja, oder schmerzhaft, weil du das Thema Behinderung quasi nicht noch größer machen wolltest, als es war in deiner Jugend, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und irgendwann kam dann ja aber offenbar der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist die Zeit, wo ich das Thema bewusst setze. Was ist passiert? Wie kam es dazu?
Ja, das ist ja das Problem an so Storytelling, ne? Die Leute erwarten dann immer so diesen Aha-Moment, oh Gott, jetzt muss ich was ändern und so. Aber so war das nicht. Ich glaube, es war eher so ein schleichender Prozess, der schon wahrscheinlich relativ früh anfing, so in meiner Pubertät, wo ich irgendwie immer mich gewundert habe, warum ich als jemand, der mit Behinderung lebt, jedes Mal das Gefühl hat, er ist der Erste, der irgendwie was versucht. Ne? Und jedes Mal auch mein Umfeld oft reagiert hat, als wäre ich überhaupt der erste Mensch mit Behinderung, dem die begegnen. Und das kann ja nicht sein. Und das war aber nur so ein Gefühl. Ich konnte das gar nicht verbalisieren. Und ich bin inklusiv aufgewachsen. Ich war in einem inklusiven Kindergarten, inklusive Schule. Und irgendwann hat mein Cousin mir erzählt, dass an seiner Schule, der war in einer anderen Stadt, in seiner Schule es keine behinderten Klassenkameradinnen gab. Und ich dachte, das ist das Normalste auf der Welt, dass man gemeinsam zur Schule geht. Und für den war das halt das Normalste auf der Welt, dass es nicht so ist. Und wir hatten also komplett verschiedene Realitäten, obwohl wir den gleichen Bildungsstand, in der gleichen Klasse auch waren, in der gleichen Klassenstufe. Und ich habe mich dann irgendwie gefragt, wie kann denn das sein? Wo sind die denn alle? Und ich hatte keine Antwort darauf. Und dann habe ich, ja, wie meine Klassenkameradinnen auch, versucht, das Abitur zu machen, mit einigermaßen Ach und Krach dann auch geschafft. Und dann, wie meine anderen Klassenkameradinnen auch, dann erstmal ein Kifferjahr eingelegt und dann studiert. Und ich habe dann Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert. Und ich wusste mein ganzes Leben lang, ja, dass ich behindert bin. So, das war aber nie so ein, wie du gesagt hast, so ein Thema, das mich permanent beschäftigt hat. Ja, so wie du dich vielleicht nicht permanent mit deinem Geschlecht auseinandersetzt, so setze ich mich auch nicht permanent mit meiner Behinderung auseinander. Es gibt Situationen, wo man denkt, so, ach krass, stimmt, da war ja was, ich bin ja ein Mann oder ich bin ja behindert. Aber es ist jetzt eben nicht Präsenz die ganze Zeit. Und ich wusste aber gleichzeitig, wenn ich jetzt diesen Karriereweg einschlage, irgendwie Werbung studieren und irgendwie in Werbeagenturen arbeiten und meinem Traum nachgehen, beim Radio zu arbeiten, dass ich dieses Thema Behinderung nie, wahrscheinlich erstmal nicht erforschen werde. Also die Tatsache, behindert zu sein in der Gesellschaft, was bedeutet das nicht nur für mich, sondern gesamtgesellschaftlich? Wie erleben das andere Menschen mit Behinderung? Wo kommen denn die ganzen Vorurteile her? Ich wollte das aber immer irgendwie bearbeitet haben, aber ich wollte jetzt auch kein Berufsbehinderter werden. Und habe dann wirklich lange das Thema ausgeblendet und vermieden, bis dann irgendwann meine Uni mir geschrieben hat, es wäre jetzt Zeit, meinen Abschluss zu machen, weil die umstellen wollten auf Bachelor und Master und ich noch im Diplomstudiengang war, dass die mir ein Jahr Zeit gaben, mein Diplom zu machen oder es wird downgraded auf den Bachelor. Und dann dachte ich, ja, okay, schlechter Deal, er mache jetzt mein Diplom. Und stand dann vor der Frage, machst du jetzt eine Diplomarbeit über Social Media Strategien eines Radiosenders, weil ich hatte parallel beim Radio gearbeitet, oder über Stefan Raab. Also das hätte ich alles machen können. War ja auch spannend alles. Oder gehe ich in das Thema Behinderung rein. Und dachte dann, ja okay, also probiere das auch mal aus, gehe in das Behinderungsthema rein. Und habe dann meine Diplomarbeit über die Darstellung behinderter Menschen im deutschen Fernsehen geschrieben. Und hab dann systematisch Fernsehen geguckt. Ich habe mir dann eine Strategie überlegt, was ich analysieren will, für wie lange. Und hab dann nebenbei aus Versehen ein Studium der Disability Studies autodidaktisch noch gemacht, weil ich ganz viel Literatur dann gelesen habe über behinderte Menschen und von behinderten Menschen und über die gesellschaftliche Perspektive auf behinderte Menschen. Und beim Lesen dieser Literatur bin ich richtig demütig geworden, weil ich gemerkt habe, dass alle kleinen Mikrobeobachtungen, von denen ich vorhin erzählt habe, 30 Jahre zuvor in den USA schon mal jemand in ein Buch geschrieben hat. Also das waren gar nicht meine Beobachtungen, sondern es scheint strukturell zu sein und systemisch zu sein. Und beim Schreiben dieser Diplomarbeit fiel mir auf, und das war dann vielleicht der Initialmoment für mein Engagement, dass permanent über behinderte Menschen gesprochen wird, meistens von nichtbehinderten Menschen, von Eltern, von Ärzten, Journalistinnen, PolitikerInnen oder, keine Ahnung, Vorständen von irgendwelchen Wohlfahrtsverbänden. Aber ich mich selten repräsentiert gefühlt habe von denen. Und ich sah wenig behinderte Menschen im Fernsehen. Und wenn, dann nur als Opfer oder eben als paralympische Superhelden. Aber nicht als jemanden, der eher so dem Durchschnitt entsprach, vielleicht ich. Also ich bin weder Opfer noch Paralympionik und wollte das ändern. Und habe dann gedacht, okay, dann kann ich ja vielleicht mein Studium der Kommunikation nutzen, um mal andere Perspektiven und andere Fragen aufzuwerfen, als die, die sonst beim ZDF und Co. immer hoch und runter diskutiert werden. Und seitdem bin ich in dem Thema irgendwie drin. Seit fast über 20 Jahren.
Ja, wiederum ein wichtiger Hinweis, falls meine Studierenden zuhören, die werden begeistert sein, zu hören, dass man eine Abschlussarbeit schreiben kann, indem man ganz viel Fernsehen guckt.
Ja, großartig. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und das war aber noch zu einer Zeit, ich meine, heutzutage geht das ja alles viel einfacher, ne? Aber ich habe mir dann extra in meinen Computer eine Fernsehkarte installiert und musste ganz viel gucken und musste es speichern und meine Festplatten voll. Also die Probleme gibt's ja jetzt nicht mehr, ne? Aber damals war das ein Ding. Und ja.
Grenzenloser Speicherraum heute, ne? Also du hast über die Darstellung und das Reden über Menschen mit Behinderung gesprochen in Medien und hast dann ja, wie mir scheint, rasch einen Weg gefunden oder gesucht, um das zu ändern. Es war die Zeit, als Deutschland den Superstar gesucht hat und du hast den Super-TV gesucht.
Genau. Das hast du ausgegraben, das ist ja schon eine Weile her. 2004 war das.
Ja.
Da habe ich damals einen Zivildienstleister für mich gesucht, der mir assistiert morgens und abends. Und das war gleich zur ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar auf Erden. Und ich hatte dann die Idee, naja, man kann ja vielleicht auch mal was Sinnvolles casten, als diesen, aber dieses Plastik. Und ich hatte halt nur dieses Logo mir überlegt, also eine Kopie vom DSDS-Logo. Und hab das dann so Freunden geschickt. Und einer von denen hat beim Radio gearbeitet, bei Radio Fritz. Und Radio Fritz ist so eine Jugendwelle, die schon versucht, die Dinge anders zu machen. Ein bisschen auch gegen den Strich zu bürsten oder so Anti-Kampagnen zu machen. Und die dachten dann, okay, wenn RTL jetzt den Superstar sucht, dann suchen wir doch den Super-Zivi für Raul. Und dann habe ich tatsächlich eine Woche lang einen Zivi gecastet, der am Ende auch tatsächlich mein Zivi wurde.
Ihr hattet dann eine längere Strecke gemeinsam.
Ja, nein, genau. 9 Monate war das damals.
Ja, ja, also mit kuriosen Sachen. Ne? Es gibt ein Rollstuhlrennen, es gibt Behindertenwitze erzählen und vieles
ja,
mehr.
Ja, was man halt im Radio dann halt so macht, damit es irgendwie klingt, würde ich heutzutage so nicht mehr machen. Weil das schon auch ganz schön vorführend von dem Thema ist. Aber das war vielleicht so ein bisschen der Einstieg in das Thema, zu sagen, okay, man kann es auch mit Leichtigkeit angehen oder mit einer anderen Perspektive. Und es war immer auch so ein Augenzwinkern mit dabei.
Und das ja. Zieht sich ja, wie mir scheint, durch dein Engagement durch. Manchmal gibt es ja Menschen, die wichtig sind. Ich habe gelesen für dich, also wichtig sind sozusagen, die einen nochmal ermutigen. Ich habe bei dir gelesen, Roger Willemsen, ein leider viel zu früh verstorbener, ich weiß gar nicht, Publizist, Moderator, öffentlicher Intellektueller, hat eine Rolle gespielt bei dir.
Ja, denn das ZDF hatte damals eine Gala geplant, 93, schon echt eine Weile her. Ich bin nicht sicher, 97, aber immer irgendwie so in den 90ern. Zur Grundgesetznovellierung Artikel 3 Absatz 3, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und diese Gala sollte moderiert werden von Roger Willemsen. Und Roger Willemsen fand es aber komisch, als nicht behinderter Mensch eine Veranstaltung zu moderieren zum Thema Behinderung und suchte dann einen Sidekick. Und dann sind die irgendwie auf mich gestoßen. Und so haben wir uns angefreundet und kennengelernt und waren dann viele, viele, viele Jahre befreundet.
Ja, eine Persönlichkeit, die ich nur aus der Distanz kennengelernt habe, aber eine beeindruckende Persönlichkeit.
Ja, unfassbares Brain. Also hat sich echt jede Geschichte gemerkt, die man einem 10 Jahre vorher erzählt hat. Das war sehr beeindruckend, ja.
Das ist fast schon gefährlich. Ne? wenn man jetzt auf deine Engagementgeschichte schaut, dann gibt es unfassbar viele Projekte. Und ich habe den Eindruck, also wenn ein Projekt angestoßen ist, gibt es mindestens schon 2 neue Projektideen. Und häufig sind das ja so Projektideen, die sowas Bleibendes hinterlassen. Leitmedien, als eine Website, wo Journalisten, Journalistinnen Gespür dafür kriegen können und eine Sensibilität entwickeln können, wie man über Menschen mit Behinderung spricht, jobinklusive, eine Rollstuhlkarte für rollstuhlgerechte Orte. Also man könnte endlos jetzt weiterreden. Wie gelingt dieses Ideenproduzieren?
Also in der Kommunikation, was ich halt gelernt habe, im Studium der Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation, geht es immer auch um die Frage der sogenannten Anschlussfähigkeit. Also wenn ein Projekt läuft, dann musst du auch wissen, was das Projekt danach ist oder wie es weitergeht. Weil diese Frage kommt immer. Jeder Journalistin, jeder Journalist würde ich diese Frage fragen. Und ganz oft ist es auch so, dass sich aus einem Projekt heraus ganz organisch ein Folgeprojekt ergibt. Ich kann es mal als Beispiel machen. Ich habe ja mein Diplom geschrieben über die Darstellung behinderter Menschen im deutschen Fernsehen. Und das Projekt Leitmedien ist letztendlich ein Ergebnis daraus. Wir haben uns dann nämlich die Frage gestellt, wie müsste denn die Berichterstattung über behinderte Menschen sein? Und was wünschen wir uns denn? Und da ich ja selber damals beim Radio gearbeitet habe, wusste ich auch, wie Redaktionen funktionieren und dass man denen nicht abverlangen kann, jetzt, dass sie alle Soziologie studiert haben oder so, oder Medizin oder, weiß ich nicht, Disability Studies, dass das schon auch irgendwie handhabbar sein muss für eine Redaktion, wo der oder die Redakteurin in der Regel Stress haben, weil das ja ihr Arbeitsalltag ist und die schreiben 3-4 Texte am Tag. Da kannst du nicht groß Recherche erwarten. Und das heißt, wie könnte man ihnen das so erklären, dass sie das auch dankbar annehmen und nicht immer als Kritik interpretieren? Und wir hatten ja parallel unser Projekt Wheelmap am Laufen, also die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, die glücklicherweise sehr erfolgreich ist und sehr viel mediale Berichterstattung ist um dieses Projekt gab. Und dann natürlich Journalistinnen auch immer die gleichen Fragen gefragt haben. Ne? Also, wie viele behinderte Menschen gibt es denn in Deutschland? Wo ist denn das Problem? Und was wünscht ihr euch denn? Und so, das sind ja immer die gleichen Fragen. Und das hat sich super gefügt mit dem Projekt Leitmedien. Da haben wir dann quasi gesagt, okay, wir können auch den Journalistinnen jetzt nicht nur sagen, wie die Wheelmap funktioniert, sondern auch, wie wir uns insgesamt die Berichterstattung über das Thema wünschen. Dass es also nicht darum geht, dass Raoul Krauthausen tapfer sein Schicksal meistert und trotz seiner Behinderung irgendwas macht, sondern dass es darum geht, dass es die Online-Karte Wheelmap gibt, die Menschen mit Behinderung dabei hilft, rollstuhlgerechte Orte zu finden. So, das ist die Geschichte.
Und das verbindet ja ein total, also es verbindet so eine Art ein Serviceangebot für Journalistinnen mit ganz vielen Botschaften.
Ja, genau. Das Problem ist nur, dass es gibt so viele Journalistinnen und die meisten sind ja frei. Das heißt, wenn du eine Redaktion vielleicht jetzt mal gerade mit einem Workshop beglückt hast, dauert es keine 2 Wochen und die haben wieder alles vergessen, weil die FreelancerInnen einfach wechseln, die Journalistinnen. Und das braucht schon eine permanente, sagen wir mal, Bearbeitung auch in die Medienlandschaft hinein. Wenn man jetzt fragt, was hat es gebracht, was hat es bewirkt? Ich habe schon den Eindruck, ich lese seltener die Floskel, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt oder leidet an, aber sie kommt noch zu oft vor. Aber es ist vielleicht weniger geworden.
Ja, ich habe ja den Hinweis von dir gelernt, wenn jemand an den Rollstuhl gefesselt ist, befreien Sie ihn.
Genau, und ruft die Polizei.
Genau, ja. Das ist nicht so, wie es sein soll. Ja, aber wir haben als feste Größe in unserem Podcast auch ein kurzes Dafür-Dagegen-Spiel. Es gibt 20 Begriffe. Mhm. Und meine Frage und Bitte wäre, ob du quasi kurz sagen könntest, ob du dafür oder dagegen bist. Und ich muss kurz für die Hörerinnen sagen, falls ihr den Podcast im März oder so hört, wundert euch nicht, es ist jetzt der 13. Dezember, wo wir aufzeichnen. Ich habe diese
Freitag der 13.
Freitag der 13., genau, danke. Und ich habe die ja ein bisschen vorweihnachtlich gestaltet. Ich würde gerne fragen, Last Christmas hören, dafür oder dagegen?
Oh, ich habe gestern mit meiner Frau geschimpft, weil sie mich gewhammt hat. Ich habe in meinem Freundeskreis das Spiel, wer es am längsten durchhält, nicht diesen Song zu hören bis Weihnachten, der hat gewonnen. Und gestern am 12.12. wurde ich gewhammt.
Ich wusste gar nicht, dass es das als Verb gibt. Herzlichen Dank. Also eher dagegen.
Ja, eher dagegen, ja.
Okay. Klimaaktivismus.
Wann wurdest du gewhammt?
Gestern Abend tatsächlich auch.
Ja, siehst du?
Das ist wahrscheinlich ist der 12. einfach der Tag, an dem es passiert, ja. Okay, Klimaaktivismus, dafür oder dagegen?
Die Frage verstehe ich tatsächlich nicht. Mhm. Weil wenn ich dagegen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Also dafür.
Die Paralympics, du hast sie schon angesprochen.
Ja, schwieriges Thema. Mhm. Also es ist sicherlich sinnvoll, dass es eine Möglichkeit gibt, von SportlerInnen mit Behinderungen sich untereinander zu sportlich zu messen. So machen nicht Behinderte ja auch und wahrscheinlich ist es auch in der Hinsicht genauso wertzuschätzen. Allerdings sind die Paralympics keine Inklusion. Das machen die Medien nämlich oft falsch. Die glauben dann, die Olympischen und Paralympischen Spiele zusammen wären Inklusion. Sind sie aber nicht, weil sie sind ja mit 2 Wochen Abstand. Die meisten ZuschauerInnen, JournalistInnen sind schon wieder abgereist, wenn die Paralympics sind. Und das Para von Paralympics steht nicht für Paraplegiker oder so, sondern steht für parallel. Und parallel ist das Gegenteil von inklusiv. Das heißt, wer sich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzt, der muss auch gucken, wie er was nennt. Nur weil behinderte SportlerInnen gemeinsam Sport machen, aus welchen verrückten Gründen auch immer man sich sportlich gegeneinander messen will, ist das auf jeden Fall keine Inklusion. Inklusion wäre es vielleicht, es gibt Unified Sportarten, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in einer Mannschaft spielen, gegen eine andere Mannschaft. Inklusion könnte es sein, wenn behinderte SportjournalistInnen nicht behinderte SportlerInnen interviewen. Das könnte inklusiv sein. Aber es ist nicht Inklusion, wenn man es parallel laufen lässt und die Olympischen Spiele im Hauptprogramm zeigt und die Paralympischen nur in der Mediathek.
Nebeneinander ist nicht Inklusion. Ne? Das nehmen wir mit. Homeoffice, dafür oder dagegen?
Ich habe so ein bisschen die Sorge gehabt, als die Corona-Pandemie war, dass jetzt plötzlich alles online geht und wir alle im Homeoffice sein dürfen, dass das dann aber irgendwann mittelfristig zu so einer Art digitalem Katzentisch wird. Also dass behinderte Menschen dann ja online mitmachen können, damit wir unsere Gebäude nicht barrierefrei bauen müssen. Und ich glaube, die Flexibilität ist wichtig, zu sagen, ich möchte das heute von Homeoffice machen und morgen gehe ich ins Büro. Aber behinderte Menschen sollten die gleichen Möglichkeiten haben, sich das auszusuchen, wie nicht behinderte Menschen auch. Aber zu sagen, du kannst ja online mitmachen, als Ersatz für komm ins Büro, das ist dann eher ein digitaler Katzentisch.
Das ist vielleicht das, ich weiß es nicht, was du meintest mit wer Inklusion nicht will, der findet Ausreden.
Genau.
Bücher zu Weihnachten verschenken.
Ja, voll. Am besten auch weiterschenken.
Sehr gut, da sind wir uns einig. Verpflichtende Umsetzung inklusiver Bildung an Schulen.
Ja, ist auch so ein No-Brainer. Müsste man machen. Sollte wirklich verpflichtend sein und auch nicht so, dass dann irgendeine Pädagogin oder Pädagoge sagen kann, dafür bin ich nicht ausgebildet, weil Eltern behinderter Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet und die meisten machen das Learning by Doing und genau so müssen das auch LehrerInnen sehen und betrachten. Immer zu sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet, führt genau zum Gegenteil von Inklusion, dass dann nur noch ausgebildetes Personal mit behinderten Menschen interagieren darf und soll. Und wir uns als Mehrheitsgesellschaft dann vielleicht auch aus der Verantwortung stehlen, mit dem Thema Vielfalt konfrontiert zu werden.
Das Spannende ist ja, dass wir da in Deutschland ein sehr ausgeprägtes System haben, was ich so eher als Segregation beschreiben würde. Ne? Man hat Förderschulen und da gibt es sozusagen die Menschen mit Behinderung und dann gibt es die Schulen, ich weiß nicht, um diesen Begriff aufzugreifen, der Mehrheitsgesellschaft vielleicht, wo die eben nicht sind. Und das ist aber ziemlich exotisch, wenn man sich das so im internationalen Vergleich anschaut. Ne? Es gibt ja eine Reihe von Ländern, die da viel weiter sind.
Ja, also wenn man das vergleicht mit Österreich, Skandinavien, Italien, Spanien, da ist das Schulsystem wesentlich durchlässiger. Also dass Kinder mit Behinderungen, die vielleicht vorher in der Förder- oder Sonderschule waren, es auch leicht eine Regelschule schaffen, wenn sie die entsprechenden, ja, keine Ahnung, Noten schreiben. Noten, auch schwieriges Thema. Aber in Deutschland sind es dann doch eher Systeme, die nicht durchlässig sind. Gymnasien schotten sich ab und sagen, sie wollen mit dem Thema Inklusion nichts am Hut haben, weil sie sind ja die Eliten. Und die Förderschulen nehmen dann quasi die auf, die das Regelschulsystem ausspuckt. Im Sinne von, sind da zu kompliziert oder was auch immer. Und es gibt relativ wenig Durchlässigkeit von unten nach oben. Und es gibt den Spruch in der BildungswissenschaftlerInnen, dass die Kirche in Deutschland schneller reformiert wird als das Bildungssystem. Und ich glaube, das hat viel mit Gymnasien zu tun. Gymnasien sind ja 200 Jahre alt, so in ihrer Struktur und ihrer Idee. Und wir wissen aus Bildungswissenschaften schon lange, dass die Lösung eine Schule für alle ist. Und zwar auch für Kinder, die der Elite angehören, wäre das besser. Es wären kleinere Klassen, es wären mehr Pädagoginnen, es wäre zieldifferenterer Unterricht. Kinder lernen nach ihren Talenten und Neigungen. Und wenn das wir als gemeinsames Ziel begreifen und nicht anfangen, die Gruppen gegeneinander auszuspielen, dann könnte es am Ende wirklich ein Schulsystem sein, das besser für alle ist. Und an Gymnasien gibt es auch 31 SchülerInnen mit einer Pädagogin. Das ist zu groß, die Klasse ist zu groß, die Pädagoginnen sind zu wenige. Und darunter leiden die natürlich auch. Und das wird aber gar nicht ernst, also gar nicht gesehen in dem Diskurs.
Unsere letzte Podcast-Folge hat sich mit dem Schulsystem beschäftigt. Saskia Esken und Bob Blume beschreiben da sehr ähnlich wie du quasi auch diese Abschottungsmechanismen, die es in einem Gymnasium gibt, so eine eigenartige Vorstellung von Elite. Und ich finde, was ja gerade super deutlich geworden ist, ist, dass Inklusion dann etwas bedeutet, von dem alle profitieren.
Ja, das Problem ist, ich glaube, da haben wir uns auch selber keinen Gefallen getan in dieser, sagen wir mal, progressiven Bubble, ja, dass wir Inklusion schnell als etwas auch verklärt haben, so nach dem Motto, wir müssen uns alle lieb haben und alle profitieren und so. Und ehrlich gesagt, so ist es ja auch nicht. Ne? Also Inklusion bedeutet immer auch Auseinandersetzung, bedeutet immer auch Finden von Kompromissen, bedeutet auch Streit, Konflikt, Meinungsverschiedenheiten, an denen wir gemeinsam wachsen werden, als Klassengemeinschaft, als Gesellschaft. Aber es ist nicht Bullabü. Und es wird manchmal auch so ein bisschen idealisiert. Und da glaube ich, machen wir uns auch nicht ehrlich. Es wird die Frage geben an dem Gymnasium, wie unterrichte ich einem blinden Kind Mathe? Die Frage wird es geben. Und es kann sein, dass eine Lehrkraft da am Anfang auch überfragt ist. Sie darf sich nur nicht davonstehlen, indem sie sagt, dafür bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Sondern sie muss natürlich auch vom System die Freiheit bekommen, sich fortzubilden. Und es wurde schon mal einem blinden Kind Mathe beigebracht an der gymnasialen Oberstufe. Da draußen, da gibt es garantiert auch YouTube-Videos zum Thema. Aber diese Zeit müssen halt die Pädagoginnen auch bekommen, am Kind pro Jahrgang zu gucken, was brauchen die Kinder. Und davon würden auch Kinder profitieren, die keinen I-Status haben. Ja? Also keine Ahnung, wenn deine Eltern AlkoholikerInnen sind, dann hast du auch Struggles im Leben. Aber du bist nicht das I-Kind, sondern du bist halt das Kind, dessen Eltern AlkoholikerInnen sind. Und du brauchst vielleicht auch eine andere Unterstützung. Oder wenn deine Eltern sich gerade getrennt haben oder einer gestorben ist. Das ist ja alles kein Inklusionsthema originär. Aber es ist trotzdem eine andere Startvoraussetzung für das Kind in der Klasse. Und wenn ein System in der Lage ist, darauf einzugehen, dann ist es auch in der Lage, einem blinden Kind Mathe beizubringen.
Und das verweist ja auch darauf, wenn man das ändern will, braucht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine andere Offenheit bei Einzelnen, anderes Engagement, aber es braucht vor allem auch ein anderes System, andere Strukturen, die dafür Ressourcen freisetzen, ja, die das ja, sozusagen
also
begleiten.
Auch die Ressourcenfrage finde ich manchmal ein bisschen zu einfach, weil dann die Ressourcen sind ja da. Die Ressourcen stecken in Sonderschulen. Die Ressourcen stecken in Gymnasien. Und die größte Arbeit machen, sind die Gesamtschulen. Ja, die versuchen es ja dann zu machen und die sind chronisch unterfinanziert. Das ist ein Problem. Und wenn wir die Systeme zusammenlegen würden, dann wäre das vielleicht nur ein bisschen teurer, aber es wäre jetzt nicht gleich irgendwie astronomisch teuer oder unmöglich teuer, utopisch teuer. Abgesehen davon investiert Deutschland auch relativ wenig Geld pro Jahr pro Kind in Bildung, wenn man das vergleicht mit Skandinavien. Die Frage kann man grundsätzlich nochmal stellen. Mit Bildungspolitik kann man keinen Blumentopf gewinnen. PolitikerInnen denken immer nur in ihren Legislaturen. Dann ist es ja auch ein föderales Problem in Deutschland, dass Bildung Ländersache ist. Und du als Bildungsministerin schraubst dann maximal an kleinen Schrauben, um irgendwas Kleines zu verändern, in der Hoffnung, dass es innerhalb deiner Legislatur entweder nicht zu teuer wurde oder eben messbar ist. Und was wir aber bräuchten, wäre eine große Bildungsreform bundesweit, mit grundsätzlich mehr Ausstattung, wo wir vielleicht auch grundsätzlich mal klären, wer finanziert eigentlich was? Ist der Föderalismus in der Hinsicht wirklich sinnvoll? Und so weiter. Das, Das sind große Bretter, die man da bohren muss, die uns, glaube ich, momentan auch daran hindern, Bildungssysteme zu reparieren. Und die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland vor vielen Jahren unterschrieben hat, wenn man die überträgt auf Deutschland, dann sagt die ziemlich klar, Abschaffung von Sonderschulen. Und sie meint aber mit Sonderschulen auch Gymnasien. Weil die Sonderschule, das Gymnasium ist eine Sonderschule für Eliten. Und da, glaube ich, fängt der Widerstand dann quasi an, wenn die Antwort eine Schule für alle ist. Und ich finde das so faszinierend und auch erschreckend, wie glasklar diskriminierend auch unser Bildungssystem ist. Wenn man sich mal die Mühe macht, in Nordrhein-Westfalen hat man das gemacht, zu schauen, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Kinder mit Migrationserfahrung an Sonderschulen im Vergleich zu Regelschulen und Gymnasien. Und erstaunlich ist, dass der Anteil von Kindern mit Migrationserfahrung außereuropäischer Länder, also Syrien, Afghanistan, ja, höher ist als der von schwedischen Kindern oder finnischen Kindern oder französischen Kindern oder holländischen Kindern, spanischen Kindern. Und das lässt leider relativ leicht den Schluss zu, dass unser Bildungssystem rassistisch ist. Dass wir sagen, oh, das Kind kann kein Deutsch, meinem syrischen Kind oder arabischen Kind schnell als intellektuell beeinträchtigt markieren. Aber wenn das Kind muttersprachlich schwedisch ist, dann klatschen alle und sagen, oh, das wächst zweisprachig auf.
Und da gibt's ja ganz viel empirisches Material, was das aus unterschiedlichen Perspektiven bestätigt. Noten und Vornamen, ja.
Ja, genau.
Ganz interessantes Thema.
Ja, und gucken wir halt nicht hin. Und diese Kinder landen dann an Förderschulen, bekommen dann das Merkmal lernbehindert, dass sie auch nicht loswerden. Das wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Und je länger Kinder in diesen Förderschulsystemen sind, desto größer wird ihr Abstand zur Mehrheitsgesellschaft. Es gibt Studien, die sagen, Kinder mit den gleichen Behinderungen machen an Regelschulen bessere Schulabschlüsse als Kinder mit Behinderung an Förderschulen.
Und das ist ja, also das ist prägend für ein Leben, ne? Das bleibt. Also ein No-Brainer in gewisser Hinsicht, wie du sagst, ne? Wir brauchen da mehr Inklusion und zugleich das Rad zu drehen.
Und ich glaube, wir sollten Dinge auch nicht mehr verhandeln. Nicht mehr diskutieren. Ne? Also ich meine, wenn du ein Haus baust, dann diskutierst du ja auch nicht, ob du Brandschutzregeln einhältst oder nicht. Dann das ist halt Gesetz oder Statik oder Denkmalschutz. Du musst halt machen. Ist kacke, aber musst halt machen. So, und sonst darfst du das Gebäude nicht eröffnen, wie wir am Flughafen Berlin gemerkt haben. Ja? Und wenn du das halt auch mal übertragen würdest auf das Bildungssystem, es darf einfach nicht mehr gesagt werden, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet. Es darf halt nicht mehr gesagt werden, das Gebäude hat aber keinen Aufzug. Ja, dann bau halt einen. Und je länger wir sagen, hat aber keinen Aufzug, desto länger haben wir keinen Aufzug gebaut. Und irgendwann müssen wir ja anfangen mit Aufzügen bauen. Und wenn wir das nicht machen, dann passiert es halt nie.
Also ich verstehe deinen Punkt, das ist jetzt nicht alles Bullabü, aber ich glaube, also diese ganzen Beispiele zeigen ja auch, also wenn du da mal in diese Schule marschierst und zwar nicht im Rollstuhl sitzt, aber dir mal das Bein gebrochen hast, ist der Fahrstuhl ja auch eine ziemlich geile Sache. Ja, also ja, oder inklusive LehrerInnen, Strukturen, die schaden ja nicht. Ja.
Genau, oder LehrerInnen, die auch eine Behinderung haben werden, weil die vielleicht auch älter werden. Oder Eltern, die eine Behinderung haben und dann auf einen Elternabend kommen. Also es gibt ja genug Gründe, Dinge barrierefrei zu machen. Es geht nicht nur um die Behinderten selber. SchülerInnen.
Lass uns noch ein, zwei Punkte von meiner Dafür-Dagegen-Liste, wenn du gestattest, in den Blick nehmen. Und ein Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast, ist Pränataldiagnostik. Ich weiß gar nicht, ob man es auf ein Dafür-Dagegen runterbrechen kann. Wie ist dein Blick darauf?
Als Mann ist das natürlich auch nochmal ein anderes Thema als Frau. Deswegen denke ich, müssen wir da auch gucken, wie sehr wir unsere Meinung da in den Mittelpunkt stellen. Ich denke, grundsätzlich ist es das Recht der Frau, bis zum dritten Monat zu entscheiden, ob sie ein Kind austrägt oder nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ich finde es dann problematisch, wenn man sagt, okay, wir können mit Pränataldiagnostik auch im siebten Monat noch feststellen, ob ein Kind Down-Syndrom hat oder nicht. Und weil es dann das Down-Syndrom hat, darf man es auch im siebten Monat noch abtreiben. Und da stelle ich mir dann die Frage, inwieweit wir da vielleicht dann auch anfangen, Gott zu spielen. Weil wo ziehen wir denn da die Grenze? Mhm. Also jetzt ist es das Down-Syndrom, morgen wird es die Haarfarbe sein oder das Geschlecht. Und die Forschung geht ja weiter. Und ich glaube, wir haben die Büchse der Pandora in der Hinsicht geöffnet, dass man quasi jetzt ja ganz spezielle Diagnosen stellen kann und das dann auch als Argument nehmen, abzutreiben. 90% aller diagnostizierten Down-Syndrom-Schwangerschaften werden abgetrieben. Und das ist ein Problem. Das bedeutet, dass wir in Zukunft keine Menschen mit Down-Syndrom mehr haben werden oder immer weniger. Und die, die dann leben, die werden dann permanent mit der Frage konfrontiert sein, warum hast du das denn machen, nicht abtreiben lassen und so. Das ist tatsächlich gesellschaftlich, glaube ich, ein hochkomplexes Thema. Und also ich würde gerne einen Kompromiss suchen. Und der Kompromiss wäre zu sagen, okay, wenn du bis zum dritten Monat mit Diagnostik irgendwas herausfinden kannst und du medizinisch auch einschreiten kannst, um vielleicht das Neugeborene besser ins Leben zu begleiten, dann soll man das machen. Wenn es aber nur zu der Frage führt, machen wir es deswegen weg, dann sollte das nur bis zum dritten Monat erlaubt sein, weil man das auch ohne Test entscheiden kann. Aber alles, was danach kommt, selbst die Argumente wie, ja, die Eltern sind psychisch nicht in der Lage, das zu verkraften und so, verstehe ich alles als Gedanke. Aber ehrlich gesagt ist das auch die Lotterie des Lebens. Das klingt jetzt so hart, ne? Aber du kannst auch als nicht behindertes Kind scheiß Eltern haben, die auch überfordert sind. Du kannst auch als Elternteil, der sagt, ich pack das nicht, das Kind in der Babyklappe geben. Es muss nicht immer gleich der Tod bedeuten. Und wir stellen grundsätzlich viel zu wenig die Frage, was macht es denn eigentlich mit den Eltern? Warum müssen die dann diese ganzen Behördengänge machen, super viele Arztbesuche führen, den Kampf um die Schule und Kindergärten kämpfen? Wir machen es gesellschaftlich ja auch Eltern oder Familien mit behinderten Kindern auch schwerer als Familien ohne behindertes Kind. Und daher kommt ja diese Stigmatisierung. Die kommt ja nicht daher, dass das Kind laufen kann oder Down-Syndrom hat.
Also du hast diese Hürden angesprochen. Eine andere Frage, die ich mir stelle in dem Zusammenhang ist, das ist ja auch ein Thema von dir, ne, die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung. Ne? Wenn wir Menschen mit Behinderung nicht in unseren Gesellschaften sehen, nicht in unserem Nahbereich haben, dann ist ja logisch, dass wir Bilder haben, die nicht der Realität entsprechen. Ne? Das kennen wir aus der Vorurteilsforschung über alle möglichen Gruppen.
Allerdings sind 97% aller Behinderungen im Laufe des Lebens erworben. Die sind nicht angeboren. Mhm. Das heißt, die angeborenen Behinderungen sind dann ja Down-Syndrom, Glasknochen, was auch immer. Aber Menschen, die Querschnitt haben, die werden das wahrscheinlich eher im Laufe des Lebens erwerben. Auch Gehörlosigkeit, Blindheit sind Dinge, die man im Laufe des Lebens oft bekommt. Und da würde dann selbst eine Pränataldiagnostik nicht viel ändern. Mhm. Das heißt, diese Idee einer vermeintlich gesunden, nicht behinderten Gesellschaft ist sowieso naiv, maximal naiv. Wir müssten viel mehr überlegen, wie man eine Gesellschaft gestalten kann, in der es egal ist, wie du auf die Welt kommst und es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, die Ziele zu erreichen. Mhm. Klingt jetzt auch so pathetisch und kitschig, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja. In der Architektur gibt es zum Beispiel das sogenannte Digital Architecture, Gestaltung von Produkten, Prozessen, Dienstleistungen, Websites und Apps, gibt es zum Beispiel das sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip. Mhm. Ne, das alles, was du nicht sehen kannst, kannst du vielleicht akustisch wahrnehmen. Alles, was du nicht hören kannst, solltest du visuell wahrnehmen können. Also, einfaches Beispiel, du fährst in der U-Bahn oder im Bus und dann gibt es eine akustische Ansage, was die nächste Station ist. Aber es gibt auch einen Bildschirm, der dir anzeigt, was die nächste Station ist. Es ist egal, ob du einen AirPod hörst, im Ohr hast und deswegen die Ansage nicht hörst oder ob du gehörlos bist. Der Grund, dass es einen Bildschirm gibt und der sinnvoll ist, ist der gleiche. Und dieses Zwei-Sinne-Prinzip kann man auf alles übertragen, auf Schulmaterialien und Gebäude. Wenn wir von Gebäuden sprechen, dann geht es vor allem um mobilitätseingeschränkte Menschen, weil ein gehörloses Kind oder ein gehörloser Mensch hat in einem Gebäude weniger oder andere Barrieren, die man auch leichter fixen könnte, als eine Person, die keine Treppen gehen kann. Da ist der Aufzug dann immer das Monstrum, das keiner bauen will.
Ja, ich muss noch einen Punkt von unserer Liste abarbeiten, weil wir ihn in jenem Gespräch haben. Und das hat auch was mit sinnlicher Wahrnehmung zu tun. Wir fragen unsere Gäste immer dafür oder dagegen, Pizza mit Sauce Hollandaise.
Interessant. Ich bin ja auch ein Fan von Pizza Hawaii.
Also okay.
Ich will es auf jeden Fall ausprobieren.
Keine Berührungsängste.
Keine Berührungsängste, nicht.
Sehr gut. Da haben wir ganz mit die leidenschaftlichsten Szenen in unserem Podcast gehabt zu der Pizza Hawaii und Pizza mit Sauce Hollandaise. Martin Schulz hat sich gar nicht wieder eingekriegt. Aber gut, dass du da eine gewisse Offenheit hast. Ich würde gerne, und das zeichnet ja auch deine Beiträge insgesamt aus, dass du einen unglaublich sensiblen Umgang mit Sprache hast, sowohl in der Art und Weise, wie du formulierst, als auch im Adressieren davon, wie andere formulieren. Ja, wir haben schon über dieses im Rollstuhl gefesselt sein gesprochen. Jemand hat sich zurück ins Leben gekämpft. Sie lebt in absoluter Stille. Was weiß ich. Warum ist dir das so wichtig, dieser starke, wie mir scheint, Fokus auf Sprache?
Also Sprache prägt ja auch unsere Perspektive auf die Welt. Und ich bin auch gar nicht angekommen. Ich bin auch gar nicht fertig. Ich lerne selber ganz viel. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Worten, mit Sprache, mit Wortwitzen. Und eine Sache, die ich seit ein paar Jahren mache, ist so einfach mal Machtverhältnisse umdrehen. Gerade auf Social Media funktioniert das erstaunlich gut. Und Machtverhältnisse umdrehen fällt mir jetzt spontan ein. Ich bin neulich mit dem Zug gefahren und dann gab es irgendwie Probleme mit der Hebebühne im Zug. Und dann gab es so eine Ansage durch den gesamten Zug, weil wir noch einen Rollstuhlfahrer mitnehmen müssen. Und die Rampe kaputt ist, verzögert sich die Weiterfahrt. Und es war so irgendwie so, 300 Menschen gucken auf mich. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, okay, ja, danke für nix. Und dann habe ich mich gefragt, okay, aber wenn ich Zug fahre und es keine Probleme gibt, dann sind eigentlich diejenigen, die nicht in der Lage sind, Bahn zu fahren, die nicht behinderten Fahrgäste. Also die finden den Wagen nicht, die fragen, welcher Sitz das ist, keine Ahnung was. Als ob sie alle zum ersten Mal Bahn fahren. So, und das liegt auch am Zugdesign teilweise, dass die Gänge so eng sind, die Türen zu schmal und Bahnhöfe zu laut und zu kalt und alles Stress, Stress, Stress. Und dann habe ich mich gefragt, wie könnte denn so eine Ansage klingen, die andersrum ist, ne? Ja, aufgrund noch von 304 anderen Fahrgästen, die ihre Sitzplätze nicht finden, verzögert sich unsere Weiterfahrt. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Das sagt ja keiner.
Nee, sagt keiner. Und wenn man es sagt, hat es sofort was Entlarvendes, ne?
Ja, genau. Und da zeigt man lieber auf den Rollstuhlfahrer.
Ich habe an einer Stelle an einem Begriff gehangen, den du häufiger verwendest. Und ich bin mir sicher, dass er sehr durchdacht ist. Ich habe über dieses Wort Mehrheitsgesellschaft nachgedacht. Und ich hänge daran, weil es so den Eindruck vermittelt, dass diese Mehrheitsgesellschaft so eine homogene Gruppe wäre. Was sie ja überhaupt nicht ist. Ne? Da gibt es ja Männer und Frauen, ich weiß nicht, langsame und schnelle, die Kinder von Alkoholikern und die von Nicht-Alkoholikerinnen. Mhm. Und hänge so ein bisschen an diesem Begriff. Verstehst du mein Unbehagen?
Klar, verstehe ich total. Das ist ja genau das Gleiche wie mit dem Wort behindert. Kennst du einen Behinderten, kennst du einen Behinderten? Das heißt ja nicht, dass ich für alle sprechen kann. Aber trotzdem gibt es ja Gemeinsamkeiten oder Dynamiken, die entstehen. Und was ich meine mit Mehrheitsgesellschaft, ist die Menschen ohne Behinderung, die sich oft gar keine Platte machen, wie es ist, behindert die gleichen Dinge zu tun, die sie auch tun. Es gibt keine Gruppe in unserer Gesellschaft, die auf so viele Barrieren im Alltag stößt, wie Menschen mit Behinderung. Und das liegt daran, weil einfach alles designt wurde für Menschen ohne Behinderung. Und egal was, Taxis, Ampeln, Straßen, Bordsteinkanten, Häuser, egal was. Und wenn man da mal den Kopf aufmacht und die Perspektive von behinderten Menschen versucht reinzudenken, dann sind die immer alle ganz überrascht. Mhm. Und sagen, oh, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht und so. Und es wird dann manchmal so getan, als wären behinderte Menschen jetzt erst plötzlich aus ihren Erdlöchern aufgetaucht und wollen jetzt die Weltherrschaft an sich reißen. Aber es gab ja schon immer behinderte Menschen. 10%, 12% unserer Gesellschaft haben eine Behinderung. Und das war immer gleich. Warum hat es sich so wenig in der Hinsicht getan? Und das führt dann ein bisschen zu diesem Frust, zu dieser Wut, wo ich dann sage, ja, mehr ist halt die nicht behinderte Mehrheitsgesellschaft. Ja. Das politisch garantiert auch nicht ganz korrekt ist. Aber zu sagen, wir sind alle unterschiedlich, das ist ja das Gegenteil, dann ist es mir das auch zu einfach, weil es gibt dann so die Floskel, ja, wir haben ja alle unsere Päckchen zu tragen. Und dann denke ich so, ja, aber vielleicht habe ich ein Päckchen mehr zu tragen. Hm. Wenn man nämlich sagt, wir sind alle unterschiedlich, dann bagatellisiert man die Diskriminierungserfahrung von Menschen.
Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar und einleuchtend. Also danke fürs gemeinsame Nachdenken darüber und für die Sensibilität quasi.
Andersrum gesagt, gibt es keine Barrierefreiheit. Es gibt keine Barrierefreiheit, die nicht behinderte Menschen einschränkt. Mhm. Also ob es Untertitel auf Netflix sind, der Aufzug am Hauptbahnhof, die akustische Ansage in der U-Bahn, auch du als nicht behindert gelesener Mensch profitierst davon.
Total, ne? Und das bringt ja diesen Mehrwert von Inklusion ganz gut zum Ausdruck. Du hast eben über Frust gesprochen, ne? Also behinderte Menschen gibt es nicht erst seit heute, ne? Die sind nicht plötzlich aus den Erdlöchern gekrochen, hast du gesagt. Jetzt hast du so eine Engagementgeschichte von doch beeindruckenden 20 Jahren mit wahrscheinlich vielen Podcasts dieser Art, mit Gesprächen, die auch immer wieder ähnlich verlaufen. Was motiviert dich da nicht aufzuhören? Was ist der Treiber?
Also das Problem an so Podcasts ist ja oft, dass ein Gast dann zu Gast ist. Mhm. Und ich bin das ja nicht alles alleine. Die Arbeit, die ich mache, die machen wir immer als Team. Wir sind über 20 Leute, die an diesen Themen seit vielen, vielen Jahren arbeiten und natürlich da auch einzelne Fortschritte auch passieren und wir uns daran erfreuen und auch viel lernen voneinander, miteinander, auch Dinge bewegen, dass das schon auch oft Lohn genug ist, um weiterzumachen. Und natürlich bezahlt es von vielen von uns die Miete. Das heißt, es ist einfach ein Beruf auch, ja. Wobei ich da den Unterschied machen würde, dass Menschen, die sich aktivistisch gegen ihre eigene Diskriminierung engagieren, auch nie Feierabend machen. Hm. Ne, also der Aufzug ist trotzdem 18 Uhr am Kottbusser Tor kaputt. Kann ich noch so sehr Feierabend haben. Es beeinträchtigt meinen Alltag. Und jemand, der sich fürs Klima engagiert, der könnte schon leichter Feierabend machen. Da könnte halt sagen, ja, ich war jetzt demonstrieren am Brandenburger Tor für Klimaschutz und jetzt gucke ich Netflix. Das können behinderte Menschen oder Menschen, die gegen ihre eigene Diskriminierungserfahrung kämpfen, nicht immer. Das heißt, die Burnout-Rate ist schon auch relativ hoch unter Aktivistinnen, die sich gegen ihre eigene Diskriminierung einsetzen. Und da muss man ein bisschen auch drauf aufpassen. Deswegen ist Teamarbeit so wichtig. Mhm. Und also wir haben auch noch viele, viele Ideen, was man mal machen könnte und machen müsste. Und das treibt mich.
Gemeinsam statt einsam ist quasi eine der
auch so kitschig,
der
ne?
Stützen. Ja, aber das stimmt, das ist kitschig. Ich habe vorvergangene Woche vor Stipendiatinnen der Ebert-Stiftung gesprochen und das war noch nicht so lange nachdem Feststand, Herr Trump ist wieder gewählt und die Frage stand so ein bisschen im Raum, boah, was machen wir denn jetzt? Ja. Und lohnt sich das alles? Dennoch ist es nicht sinnvoller, einfach die Nachrichten auszuschalten. Das Privileg haben Menschen mit Behinderung nicht, wie du sagst, ne? Aber es ist so ein Grundphänomen ja in unserer Gesellschaft, manche Dinge einfach auszublenden. Und ich habe da zumindest in den Raum gerufen, gemeinsam statt einsam. Ne? Ich glaube, das hilft uns schon, wenn wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass eine bessere Welt möglich ist, kitschig, ja. Dass wir diese Hoffnung teilen, uns da vielleicht manchmal gegenseitig unterhaken, ein bisschen mitnehmen.
Voll. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, Wunden zu lecken. Und ich fühle auch diese Lethargie, die dann plötzlich kommt, wenn man denkt, so, ja, okay, jetzt weitere 4 Jahre Trump. So, also was soll das alles eigentlich noch? Und das ist auch wichtig, diesem Gefühl Raum zu geben und das nicht zu unterdrücken und zu sagen, ja, aber wir müssen trotzdem weitermachen, sondern da mal reinzugehen, gemeinsam auch reinzugehen und dann zu gucken, wie schützen wir uns auch vor dieser Depression.
Wenn man trotzdem ein bisschen in die Zukunft schauen will, du hast gesagt, du hast noch viele Projektideen, ihr habt noch viele Projektideen. Gibt es was du mit uns teilen möchtest? Was ist bei euch im Gespräch? Was ist im Hinterkopf an neuen Ideen?
Also ich würde gerne in den nächsten Jahren wirklich mehr schauen, wie wir den Mainstream knacken das Thema Barrierefreiheit mitzudenken. Das Mainstream könnte in dem Fall bedeuten, ich schaffe mir zum Beispiel mehr SchauspielerInnen mit Behinderung auf Leinwänden zu sehen, auf Theaterbühnen. Und zwar nicht nur dann, wenn das Wort Inklusion das Programm ist, ja, sondern einfach beiläufig miterzählt wird. Oder dass Produkte im Supermarkt barrierefrei sind, weil sich mal jemand damit auseinandergesetzt hat. Genauso wie Produkte im Supermarkt ja jetzt auch ökologischer sind. Ja, die Verpackung zumindest, kann man auch Verpackungen barrierefreier machen. Und da mal zu schauen, wer könnten PartnerInnen in Crime sein, um das umzusetzen. Weil der Reformwille ist da, ja, sie wissen nur oft nicht genau, wo sie anfangen sollen.
Das heißt, es bräuchte ja einfach, oder also nicht einfach, aber es bräuchte sozusagen eine Handreichung, eine Hilfe, ja, wie wir da hinkommen.
Genau, eine Beratung. Und ich glaube, das könnte man richtig mit relativ wenig Aufwand relativ viel bewegen. Also ein Tipp, den ich Firmen immer gebe, wenn ihr Werbung schaltet im Fernsehen, macht doch Untertitel in eure Werbespots. Das kostet nichts. Also im Verhältnis zum Werbespot. Macht's einfach. Und ihr seid wahrscheinlich der Fastmover in dem Bereich. Und das wäre schon ein großer Effekt. Ja? Wenig Aufwand, aber Effekt.
Rieseneffekt, ne?
Ja.
Raul, herzlichen Dank, dass wir mit Projektideen auch hier rausgehen. Unsere Stunde ist fast vorbei. Was nicht vorbei ist, ist die Auseinandersetzung mit der Frage, mit der großen Frage, quasi wie wir diese Welt ein bisschen nach vorne bewegen. Ich will nicht hier rausgehen, ohne auf all das zu verweisen, was du dazu produziert hast. Mich hat sehr bewegt, dieses Buch, was du geschrieben hast, zusammen mit einem Co-Autor zu Aktivismus, weil es eine ganze Reihe von tollen Beispielen bringt, warum man sich engagiert, warum man sich auch nach Gefühlen von Frustration wieder motivieren kann und weil es die Bedeutung von Engagement, finde ich, nochmal jenseits der einzelnen Beispiele einordnet.
Danke.
Also herzlichen Dank für all diese Arbeit, herzlichen Dank für das tolle Gespräch und danke für die gemeinsame Zeit.
Sehr gern. Schöne Weihnachten.
Frohe Weihnachten, genau.